Deutschlandfunk, Andruck.
Mein nächster Gast ist Daniel Brössler, Leiter des Parlamentsbüros der Süddeutschen Zeitung. Und wie das in Hauptstadtbüros so üblich ist, sind die Zuständigkeiten für Ministerien und Parteien zwischen den Kolleginnen und Kollegen aufgeteilt. Und Daniel Brössler ist zuständig für das Kanzleramt, hat also Einblicke, die nicht jeder Journalist, jede Journalistin unbedingt hat, und begleitet Olaf Scholz auch auf Reisen. Jetzt hat er ein Buch über den Kanzler geschrieben, über das wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen nochmal, Herr Brössler.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Olaf Scholz wirkte ja am Anfang wie so der geeignete Merkel-Nachfolger. Er gehörte zu ihrer letzten Koalition, war Vizekanzler, hat mit ihr zusammen die Corona-Krise gemanagt. Er wirkt ähnlich nüchtern, wenig emotional, eher pragmatisch. Und das sei, hieß es damals vor der Wahl, so dieser moderne Politikertypus, der jetzt gefragt sei. Also nicht mehr die lauten Persönlichkeiten wie etwa Peer Steinbrück oder Markus Söder, sondern eben diese nüchternen Amtsträger. Sie haben ja Scholz' Regierungshandeln beobachtet in diesen ersten 2 Jahren, sehr ereignisreiche, sehr bewegende Zeiten. Wie viel dieser Nüchternheit ist wirklich Teil der Persönlichkeit Scholz und wie viel ist vielleicht auch notwendige Fassade in solchen Zeiten?
Ich glaube schon, dass da einiges an Fassade ist, weil er eigentlich kein besonders ruhiger, nüchterner Typ. Ich habe immer das Gefühl, dass es in ihm immer ein bisschen brodelt und dass viel seiner Politikerpersönlichkeit eigentlich daraus entstanden ist, dass er immer diese Emotionen unter Kontrolle gehalten hat. Das ist immer das, was er tut. Deshalb redet er manchmal auch so ein bisschen umständlich, weil er immer das Gefühl hat, er muss das sehr genau kontrollieren, was er sagt. Und er muss auch seine Emotionen kontrollieren. Er ist jemand, der sich schon relativ schnell aufregen kann, wenn er das Gefühl hat, jemand erzählt Unsinn und so. Also ich glaube, für ihn ist eigentlich immer Politiker sein gewesen, kontrolliert zu sein, sich selber zu kontrollieren und natürlich auch Kontrolle auszuüben, aber selber auch kontrolliert zu sein.
Und ist dieser Eindruck auch für Sie Antrieb gewesen, dass das so jemand ist, den muss man den Bürgerinnen und Bürgern auch einfach mal erklären?
Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass am Anfang eigentlich das Problem stand, dass ich ihn mir selber erklären musste. Mhm. Also ich habe begonnen, über das Kanzleramt zu berichten, eigentlich mit seinem Amtsantritt als Kanzler. Ich habe mich vorher sehr viel mit Außenpolitik beschäftigt und dann hatte ich es eben zu tun mit diesem neuen Kanzler und wusste eigentlich selber nicht so genau, was mich da erwartet, was uns erwartet mit diesem Kanzler. Und das war eigentlich die Frage, die am Anfang noch vor dem Angriffskrieg, noch vor dem Überfall auf die Ukraine, die eigentlich am Anfang stand. Eigentlich auch immer, wenn man mit Kollegen gesprochen hat, aber auch mit anderen, war immer so die Frage, was ist jetzt eigentlich von dem zu halten? Also es ist ja eigentlich ein bisschen seltsam, da ist jemand gewählt worden, der schon sehr lange in der Politik ist, der irgendwie schon bekannt ist, aber nicht greifbar war. Und am Anfang eigentlich so die Frage war, was haben wir jetzt eigentlich von Olaf Scholz zu erwarten? Was ist das für einer? Ich bin auch ganz am Anfang seiner Kanzlerschaft mal gefragt worden, ob ich mir das irgendwann vorstellen könnte, über ihn ein Buch zu schreiben, und musste dann darüber erstmal nachdenken, weil ich sage, eigentlich wüsste ich jetzt erstmal nicht, worüber, muss ich das jetzt erstmal ein paar Jahre anschauen, dann kann man sehen. Dann ist eben der Überfall auf die Ukraine gekommen und alles hat sich verändert und es ist dann auch relativ schnell klar geworden, was an diesem Kanzler interessant werden würde.
Sie nähern sich ja ganz viel über den Punkt Rhetorik. Ich will mal eine Stelle zitieren. Sprache ist diesem Kanzler kein Werkzeug, Ereignisse, auch schreckliche, begreiflich zu machen, gar seine eigenen Emotionen zu transportieren, gelingt ihm nicht. Das schreiben Sie im Zusammenhang mit der Reise nach Kiew, die Scholz zusammen mit Draghi und Macron angetreten hat, wo es ja eigentlich wünschenswert gewesen wäre, diese schrecklichen Bilder, die wir auch dann ja vermittelt gesehen haben, seine Reaktion auch unvermittelt dann zu sehen. Wie hat er da sonst auf Sie gewirkt bei dieser Reise? Das muss ja auch für Sie persönlich sehr bewegend gewesen sein.
Ja, also ich glaube, er ist jemand, obwohl er eben so viele Jahre in der Politik ist, der in so einer Situation ein Problem damit hat, dass er unter Beobachtung steht. Es ist ja eine fürchterliche Situation gewesen. Wir waren in Irpin, in einer zerstörten Stadt. Es waren fürchterliche Bilder. Es waren Menschen dort, die das erlebt haben. Uns ist ein Auto gezeigt worden, in dem eine Mutter mit ihren Kindern saß und auf der Flucht erschossen wurde. Und ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass ihn das auch ergriffen hat und dass das für ihn eine schwierige Situation war. Aber für ihn war eine zusätzliche Erschwernis, dass er eben wusste, jetzt schauen alle auf mich, alle schauen darauf, wie ich jetzt reagiere. reagiere. Es ging wieder um Emotionen. Und besonders schwer war es für ihn in diesem Augenblick, weil es einen Vergleich gab. Er war ja nicht allein. Mario Draghi war dabei, der italienische Premierminister damals, und Emmanuel Macron, der in einer solchen Situation ganz anders auftritt und der überhaupt kein Problem damit hat, seine Emotionen nach außen zu kehren, die vielleicht auch ein bisschen zu inszenieren. Mhm. Scholz ist das unangenehm. Er hatte dann einen vorbereiteten Text, den er dann da in der Nähe dieses Autos verlesen hat. Der war ein bisschen holprig. Die Situation war ihm unangenehm und ich glaube, das wird sich bei ihm auch nie ändern. Also solche Situationen sind ihm unangenehm. Die versucht er dann durch so eine Distanziertheit unter Kontrolle zu kriegen.
Scholz holt immer aus, statt konkret und kurz Fragen zu beantworten. Er umgeht auch Fragen manchmal. Und sie schreiben, er schmückt nicht aus, er spielt runter. Und dann sind da eben diese Bandwurmsätze. Ist das Teil seines Popularitätsproblems oder haben vor allem wir Journalistinnen und Journalisten ein Problem damit, weil wir es gern greifbar und zitierbar hätten?
Ich würde, wenn ich darf, noch mal einen Schritt zurückgehen. Die Frage ist ja, wie kann jemand, der so kommuniziert, Bundeskanzler werden? Und ich glaube, dass die Antwort jetzt nicht nur bei Olaf Scholz zu finden ist, sondern bei den Menschen, die ihn gewählt haben. Also jetzt muss man ja mal ehrlich sein und sagen, offenbar ist das für die Wähler auch bis zu einem gewissen Grad okay in Deutschland, dass jemand so spricht. Ich glaube, das ist in Deutschland anders als in Frankreich und in anderen Ländern, wo man, glaube ich, mit dieser Art der Kommunikation nicht so hoch steigen könnte, gibt es diese Erwartung in Deutschland so nicht, dass jemand wahnsinnig prägnant reden muss, sondern ich glaube, dass es eher die Erwartung gibt, der weiß, wovon er redet, der ist seriös.
Wir werden ja eher misstrauisch bei Theaterkompetenz.
Wir werden eher misstrauisch. Wir haben auch unsere Erfahrungen aus der Geschichte. Also allzu mitreißend soll es vielleicht auch nicht sein. Und damit ist er ja ganz gut gefahren. Jetzt würde ich sagen, dass die Erwartungen an einen Bundeskanzler in einer so dramatischen Zeit vielleicht einfach nochmal andere sind. Und dass da, wenn so viel Unsicherheit da ist, es vielleicht nicht mehr getan ist mit diesem Gefühl, aber darauf hat er gesetzt, naja, der weiß schon, was er tut, sondern ich glaube, dass die Menschen schon es erklärt bekommen wollen, was los ist und welchen Plan dieser Bundeskanzler verfolgt. Deshalb glaube ich, dass die Zeitenwende-Rede im Bundestag 3 Tage nach dem Überfall gut funktioniert hat, weil es, glaube ich, diese Erwartung eingelöst hat. Aber grundsätzlich bleibt er einfach hinter dieser Erwartung sehr oft zurück. Es gibt ein Problem bei ihm. Wenn er kommuniziert, denkt er immer ein paar Mal um die Ecke. Also er denkt immer, wenn ich das jetzt sage, fällt mir das dann auf die Füße? Wenn ich das zu direkt sage, welches Problem könnte das dann für mich später bedeuten? Das denkt er immer mit und es wird bei ihm wahnsinnig kompliziert. Er vermeidet dann die Erwähnung bestimmter Dinge, weil er sich das so überlegt hat. Das war zum Beispiel der Fall bei Nord Stream 2, wo er ja über fast Monate, also jedenfalls Wochen, den Begriff Nord Stream 2 nicht in den Mund genommen hat. Zwar nicht irgendwie nur, er war schon störrisch auch, aber hatte sich auch was dabei gedacht. Ja. Und ich würde behaupten, manchmal denkt er sich ein bisschen zu viel dabei. Mhm.
Ja, aber Sie schreiben auch, er redet nur gern, wenn er was zu verkünden hat. Also dieses Vermitteln durch Reden, was ja Aufgabe auch der Politik ist, das möchte er nicht gern. Jetzt haben Sie erklärt, warum er das nicht tut, weil er auch als Anwalt vorsichtig ist, was er sagt. Aber es wirkt natürlich dann auf gewisse Weise überheblich. Meinen Sie, es ist ihm bewusst?
Das ist ihm bewusst. Es wird ihm oft genug gesagt, glaube ich, auch aus seiner engeren Umgebung wird ihm das gesagt. Also er ist jetzt nicht so abgehoben, dass er das nicht schon gehört hätte. Er für sich selber glaubt einfach nur, dass er das tut, was er tun muss und das sagt, was zu sagen ist. Und wenn ihm das andere als überheblich auslegen, dann ist das deren Problem. Also in dieser Hinsicht ist er, glaube ich, überheblich. Es ist schon so ein bisschen in ihm drin. Ich habe mich ja auch mit seinen jungen Jahren beschäftigt und das ist jetzt nichts, was er sich später antrainiert hätte, sondern es ist schon ein Wesensmerkmal. Also ich habe einen Mitschüler von ihm gefunden aus dem Gymnasium und der hat ihn auch aus dieser Zeit schon eigentlich so in Erinnerung. Also so ist er einfach. Da würde ich auch wieder sagen, auch so ist er Bundeskanzler geworden. Das ist eben etwas, auch wenn man mit Leuten in seiner Umgebung spricht, die manchmal an dem einen oder anderen verzweifeln, dass die dann aber auch sagen, ja, er ist jetzt über 60, er ist 40 Jahre in der Politik, er ist dahin gekommen, wo er ist, du wirst ihn jetzt nicht mehr ändern. Also ich glaube, er hat sehr stark das Gefühl, dass er sich nicht ändern muss. Übrigens auch, weil er glaubt, er sieht voraus, dass die Dinge sich so für ihn entwickeln werden, dass wir alle noch sehen werden, dass er am Ende doch recht behalten hat.
Ja, das kennzeichnet ihn ja auch irgendwie, diese Zuversicht, die er in sich trägt. Sie sagen, Sie wollten keine Biografie schreiben, aber das erste Drittel Ihres Buches widmen Sie doch dem politischen Werdegang Scholz. Warum war Ihnen das wichtig, da nochmal in die Vergangenheit zu greifen?
Ja, das hat vielleicht was sogar mit meiner eigenen Vergangenheit zu tun. Ich war vor Jahren Moskau-Korrespondent, ich war auch mal Warschau-Korrespondent. Also ich habe mich sehr viel mit Osteuropa beschäftigt, habe in dieser Zeit immer auch irgendwie zu tun gehabt mit der Ostpolitik der SPD, mit Gerhard Schröder. Ich war Moskau-Korrespondent, als Gerhard Schröder Bundeskanzler war. Und ich habe mitbekommen, wie diese deutsche Politik in Mittelosteuropa ankommt, in Polen und so weiter. Deshalb hat mich zu Beginn dieses Angriffskriegs, auch in den Wochen vorher, als man zumindest den Krieg befürchtet hat, hat mich eigentlich immer sehr stark interessiert, was macht er jetzt?
Ja.
Mit der sozialdemokratischen Geschichte, mit der Geschichte der Ostpolitik. Mit seiner eigenen politischen Biografie als linker Juso, der in der DDR war. Was macht er jetzt mit dieser Situation? Und wie stark prägt diese Vorgeschichte, wie stark prägt das jetzt seine Entscheidungen? Ist er frei in diesen Entscheidungen? Kann er jetzt sagen, ich sehe Russland, wie es ist? Oder versucht er da etwas zu beschönigen? Das waren eigentlich Fragen, die ich mir selber gestellt habe und die mich interessiert haben. Und deshalb fand ich es wichtig für das Buch. Es war auch für mich gut, weil ich gezwungen war, das alles nochmal ausführlich zu recherchieren. Und ich tatsächlich glaube, ihn zumindest aus diesem Blickwinkel jetzt ein bisschen besser zu verstehen.
Sie schreiben ja auch über seine Besuche in der DDR in den 80ern als Juso. Was stand denn da in den Stasi-Akten über Scholz? Wie wurde er da wahrgenommen?
Er wurde als wichtig wahrgenommen. Also obwohl er nur stellvertretender Bundesvorsitzender Jusos war, stand in den Stasi-Akten, das ist der, mit dem man reden muss. Der ist sozusagen der, der die Dinge organisiert. Und es ist lobend erwähnt worden, dass er eben als jemand vom Stammokrapflügel, also eigentlich Marxist ist und daher sehr offen dafür ist, mit Kommunisten zu sprechen und letztlich eben auch mit der DDR. Also er ist als sehr interessanter Gesprächspartner für die SED wahrgenommen worden und so ist er in den Stasi-Akten auch beschrieben worden.
Eine kleine Schmonzette noch zur Rhetorik. Sie beschreiben öfter von Begebenheiten, Zitat, an die sich Scholz später nicht wird erinnern können, Zitat Ende. Ist das auch eine Eigenschaft, die so in seine Persönlichkeit reinspielt oder ist das einfach der Anweis?
Das ist natürlich jetzt ein sensibles Thema, weil man dann immer sich fragt, erinnert er sich wirklich nicht, wenn zum Beispiel nach Cum-Ex gefangen. Ich kann nur sagen, aus meinen Gesprächen mit ihm, ich habe ja die Möglichkeit gehabt, weil ich mit Leuten mich viel unterhalten habe, die mit ihm gereist sind in Juso-Zeiten zum Beispiel, die ihn aus der Zeit kennen, die mir Anekdoten erzählt haben aus der Zeit. Und dann habe ich es so gemacht, dass ich wollte das ja gegenchecken, dann diese Anekdoten versucht bei ihm zu erfragen. Und dann merkte ich so, ja, so ansatzweise, da ist was, aber er kann sich nicht ganz genau erinnern. Ich glaube, das war auch ehrlich. Also ich glaube, er hat eine sehr selektive Erinnerung, erinnert sich dann an manche Sachen sehr ausführlich und das ist ihm dann irgendwie wichtig gewesen. Aber es gibt Dinge, wo ich mich wirklich wundere. Also ich kann ein Beispiel erzählen, ein Genosse von ihm, ein Juso, ist mit ihm in Leningrad damals gewesen und hat mit ihm einen Kranz über einen Friedhof eine relativ lange Strecke getragen. Da ging es um die Opfer der Leningrader Blockade. Und für den war das wahnsinnig eindrücklich. Und er sagte, der Kranz war mir so schwer. Wir mussten da so lange laufen und diese fürchterliche Situation. Und es war kalt. Und dann habe ich Olaf Scholz danach gefragt. Sagte, nö, also weiß ich nicht. Wir waren da in Leningrad und er konnte sich dann an andere Sachen erinnern, aber an diese Geschichte mit dem Kranz konnte er sich nicht erinnern. Also es ist so, er hat einfach da so eine ganz spezielle Erinnerung.
Herr Brössler, Sie haben mit Ihrem Buch ja einerseits auch so etwas wie eine Halbzeitbilanz der Ampelregierung vorgelegt. Diese Koalition, die als Koalition des Fortschritts gestartet ist, auch überraschend einig auftrat am Anfang, dann eben von den Ereignissen überrollt wurde und nun, kaum noch zueinander zu finden scheint. Wie haben Sie diese Entwicklung bei der Regierungstruppe beobachtet?
Also am Anfang war da tatsächlich sehr viel Selbstbewusstsein. Ich habe immer ganz stark eben auf Olaf Scholz geschaut, etwas weniger auf die anderen. Und er war, glaube ich, zutiefst überzeugt, dass das funktionieren würde. Man wusste am Anfang, dass gewisse Dinge schwierig sind in der Ausgangslage. Also eine Dreierkonstellation war von vornherein kompliziert, das wusste man. Und man wusste auch, dass das eine Koalition ist, die nochmal viel schwieriger ist als die großen Koalitionen, die wir kannten, wo man eigentlich denken würde, ja, da ist ja sozusagen das große politische Spektrum abgedeckt. Das stimmt eigentlich nicht so, weil in vielen Dingen Union und SPD doch in großen Fragen relativ nah beieinander waren. Und so das Spektrum von FDP bis Grün ist eigentlich weltanschaulich sehr viel weiter, weil das Staatsverständnis ein anderes. Und Scholz hat sich zugetraut, ich bringe das alles zusammen. Ich moderiere das, ich bin ein versierter Unterhändler und das läuft alles bei mir zusammen und das wird schon. Er hat sich das zugetraut und Leute wie Wolfgang Schmidt, sein Kanzleramtsminister auch. Und die beide würden, glaube ich, heute zugeben, dass sie das unterschätzt haben. Dass von vornherein diese Koalition sehr viel komplizierter ist. Scholz hat öffentlich, aber auch sozusagen dann in Hintergrundgesprächen, so wie man ihn als Journalist eben erlebt, so graduell immer mehr zugegeben, dass ihn das schon nervt, dass er schon merkt, das läuft nicht. Am Anfang war das noch nicht so. Und mittlerweile ist mein Eindruck, dass niemand mehr was beschönigen will. Auch Scholz eigentlich nicht. Also jetzt geht es darum, diese Koalition noch zu Ende zu bringen. Ich meine, lange war es so, das muss man dieser Koalition auch zugute halten, durch den russischen Überfall auf die Ukraine, dadurch, dass alles durch die Zeitenwende, vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr viel anders geworden ist und ja auch die Finanzfragen plötzlich ganz anders ausschauten, ist wirklich für diese Koalition sehr schwierig geworden ist. Und mittlerweile herrscht da große Ernüchterung und ich glaube bei Olaf Scholz auch.
Sie haben schon gesagt, die Regierung hat ja einiges auch bewegt, also Energiesicherheit und auch Bezahlbarkeit dieser Energie gesichert. Warum ist Ihnen das so wenig auch zugute gehalten worden? Warum kommt immer das Heizungsgesetz und andere Dinge zum Sprechen?
Ich glaube, das ist einfach auch der Dramatik der Zeit geschuldet. Ich glaube, dass man im ersten Kriegsjahr und im ersten Kriegswinter, für uns war es ja kein Kriegswinter, es war für die Ukrainer ein Kriegswinter, aber dass man da vielleicht schon erleichtert war, dass all diese Horrorszenarien, die es gab, nicht eingetreten ist. Aber Scholz würde sagen, das ist eben das Präventionsparadox. Also der Regierung wird nicht zugeschrieben, was nicht passiert ist, sondern was passiert. Und deshalb könnte man schon sagen, dass bestimmte Katastrophen, die nicht eingetreten sind, die werden einfach so mitgenommen. Das wird tatsächlich, das kann man sagen, vielleicht dieser Regierung nicht genügend gut geschrieben. Und dann hat sie einfach viele Fehler gemacht. Das Heizungsgesetz ist ja in seiner ursprünglichen Machart als Fehler eingeräumt worden. Und für Scholz war natürlich ein großes Drama und ich würde fast sagen Desaster, das Haushaltsurteil, als an seinen berühmten Markenkern ging, als seriöser Haushälter, als einer, der die Dinge eben genau durchblickt. Das war das Problem. Und das andere Problem war, es gab für diese Koalition keine einfache Lösung, weil sie da tatsächlich, ich sprach ja von diesem großen weltanschaulichen Bogen, weil sie da einfach dann nicht mehr zusammengekommen sind. Das Problem konnte nicht gelöst werden, indem man sagt, naja, dann holen wir hierher noch ein bisschen Geld oder daher noch ein bisschen Geld, sondern es war die Frage, lässt sich Christian Lindner darauf ein, die Schuldenbremse nochmal auszusetzen oder nicht? Und das wollten Robert Habeck und Olaf Scholz und sie haben ihn wochenlang bearbeitet und Christian Lindner hat es nicht gemacht. Dieser Konflikt ist sozusagen nicht irgendwie befriedet werden können, sondern der musste halt ausgetragen werden. Und das hat, glaube ich, die Ampel schon ziemlich an den Rand gebracht. Und jetzt sind wir in so einer Phase, in der man sagt, naja, wenn wir das einigermaßen hinkriegen, uns zusammenzuraufen, wir tun nicht mehr so, als wäre das eine Traumkoalition, aber vielleicht bringen wir das noch zum Ende.
Einer der wenigen Punkte, wo Scholz ja mal ein Basta eingebracht hat, war die Beteiligung von Costco an einem Terminal im Hamburger Hafen. Warum ausgerechnet da? Hat Sie das überrascht?
Also die Argumentation von ihm und seiner Umgebung war, dass die Problematik angeblich übertrieben worden sei. Es war tatsächlich so, man hat von einer Beteiligung am Hamburger Hafen gesprochen, dann ist immer erklärt worden, es geht um die Beteiligung an einem und zwar dem kleinsten Terminal des Hamburger Hafens und auch
aber es ist teilweise Infrastruktur und alle warnen
Infrastruktur. Vor chinesischer Beteiligung. Ja, er hat es im Grunde ja dann mit einem Kompromiss befriedet, in dem ja sozusagen diese Beteiligung nochmal sozusagen begrenzt worden ist. Das ist zwar immer noch kritisiert worden, auch per Protokollerklärung von mehreren Ministern, aber das war ein Kompromiss. Ich glaube schon auch, dass er nicht wollte. Er ist ja nach Peking gefahren danach und das ist oft so bei ihm, dass er sich vor solchen Reisen nicht die Stimmung verderben lassen will. Er weiß ja dann, das wird ihm dann dort negativ ausgelegt. Er wollte was von Xi und das wird auch eine Rolle gespielt haben. Ganz grundsätzlich ist er der Meinung, ja, wir müssen auch im Falle Chinas aufpassen, dass wir uns nicht zu abhängig machen. Trotzdem sagt er immer wieder, kein Decoupling, also keine Entkopplung von China. Also er sucht irgendwie den Weg, den Handel mit China aufrechtzuerhalten, obwohl er weiß, dass auch China ein systemischer Rivale ist, ohne uns tatsächlich nochmal in so eine Situation zu begeben, wie wir das im Falle Russlands erlebt haben mit der Abhängigkeit von den Energielieferungen.
War das diese China-Reise, als er versucht hat, Xi zu bewegen, eben Putin zu sagen, wir drohen hier nicht mit Atomwaffen?
Genau, ich hatte das Kapitel Armageddon überschrieben, weil das war tatsächlich die Zeit, in der auch Joe Biden sehr drastisch eben mit der Vokabel Armageddon vor der Gefahr einer nuklearen Eskalation gewarnt hat, weil er tatsächlich auch Hinweise offenbar hatte, dass Putin unter bestimmten Umständen bereit sein würde, gegen die Ukraine taktische, also kleinere Atomwaffen einzusetzen. Das war in einer Zeit, in der Russland anders als heute im Hintertreffen war. Ja. Und es ist eigentlich immer eher die Zeit, wenn Russland in der Defensive ist, wo die Nervosität steigt, dass Putin etwas Verrücktes tun könnte. Das hat also diese Monate stark geprägt und man hatte überlegt im Kanzleramt, okay, was können wir tun? Man wusste, dass China zwar verbündet ist mit Russland und in Wahrheit diesen Angriffskrieg zumindest indirekt auch unterstützt, aber keine nukleare Eskalation wünscht und auch intern wohl kritisiert hat, dass es so eine nukleare Drohrhetorik gab seitens China. Also hatte man gesagt, wenn wir nach China fahren, wir stehen hier in der Kritik in Deutschland, dass wir diese Reise überhaupt unternehmen. Ja. Also müssen wir ja auch mit was zurückkommen und was kann man maximal erreichen? Und die Überlegung war, wenn wir ihn dazu bringen, in irgendeiner Weise öffentlich oder dann auch schriftlich klarzumachen, auch wir sagen, du Putin darfst nicht nuklear eskalieren, dann ist das etwas, das das entschärft. Das hat sich auch in gewisser Weise bewahrheitet, zumindest nach dieser chinesischen Erklärung, ist diese Gefahr einer nuklearen Eskalation nicht mehr allzu hoch eingeschätzt worden. Jetzt ändert sich das gerade wieder ein bisschen, aber es hatte tatsächlich in dieser einen Hinsicht für ein bisschen Entspannung gesorgt.
Also wäre ein Punkt, den man ihm zugute hat.
Ja, wobei ich jetzt nicht sagen würde, das wäre jetzt ein falscher Eindruck. Man hat versucht, ein bisschen diesen Eindruck zu erwecken, in seinem großen Verhandlungsgeschick hat er das jetzt Xi abgerungen. Nein, man wusste ja, dass die chinesische Seite das auch so sieht. Ja. Man hatte allerdings den Chinesen signalisiert, ja, da müsst ihr es jetzt auch mal sagen. Ja. Und wenn ihr es nicht sagt, dann würde der Bundeskanzler auch öffentlich das kritisieren, dass China das nicht sagt. Mhm. Also das war so diese Gemengelage.
Jetzt haben wir einen Zivildienstler als Kanzler in Kriegszeiten, wie Sie auch schreiben. Also kein Top Gun-Poser wie Markus Söder. Das kann man jetzt erstmal ganz angemessen finden. Aber das Zögern in Bezug auf die Waffenlieferungen an die Ukraine, das hat ja insgesamt kein gutes Licht auf Deutschland geworfen, beziehungsweise auch Verbündete verärgert. Wie schätzen Sie jetzt das Buster zu den Lieferungen von Taurus-Marschflugkörpern ein? Ist die Diskussion vorbei? Also sie geht ja zumindest in den Medien weiter.
Also das ist etwas, was Olaf Scholz lernen muss. Er hat vielleicht eine gewisse Macht, aber nicht die Macht, Diskussionen zu beenden. Darunter leidet er sehr, weil das würde er gerne tun. Also das gelingt ihm hier nicht. Dennoch glaube ich, dass die Diskussion auf absehbare Zeit nicht dazu führen wird, dass er seine Meinung ändert. Mhm. Er ist hier schon viele Monate sehr entschieden. Seine Argumentation ist hier, dass das eine sehr weitreichende Waffe ist. Er sagt immer, gelegentlich plastisch, das reicht bis Moskau. Das ist umstritten, ob die wirklich bis Moskau reichen würde. Aber das ist sozusagen die Gefahr, die er sieht. Wir geben diese Waffe aus der Hand. Und selbst wenn die Ukraine heute zusagt, diese Waffe nur sozusagen einzusetzen gegen russische Ziele in der besetzten Ukraine, könnte es doch immer zu irgendeiner Situation kommen, in der Not die Ukraine entscheidet, anders zu handeln. Das ist eine Meinung, mit der er in der Bundesregierung relativ alleine steht, aber er hat sie und er ist sehr stark geprägt von dem Gefühl, am Ende des Tages ist es meine Verantwortung. Das ist wirklich etwas, was sehr ausgeprägt ist bei ihm, dass er sagt, ja, jeder kann hier seine Meinung dazu sagen und die kann auch abweichen von meiner. Das ist ein Punkt, den entscheide ich am Ende allein. Es entsteht ja manchmal der falsche Eindruck, darüber würde im Bundestag abgestimmt, weil es immer wieder diese Abstimmung gibt. Das sind aber nur Resolutionen. Mhm. Entschieden wird darüber im Bundessicherheitsrat, aber auch das ist im Grunde eine Illusion, weil der Bundessicherheitsrat in so einer Frage nichts entscheiden kann gegen den Willen des Bundeskanzlers. Das wird nicht passieren, das geht nicht, weil er, wenn das eine Entscheidung wäre, von der er sagen würde, die ist nicht zu verantworten, dann müsste er ja zurücktreten. Das heißt, es ist tatsächlich auch in unserem Regierungssystem eine Entscheidung, die am Ende ganz allein Olaf Scholz trifft, hat aber zur Folge, dass er auch ganz allein unter dem Druck steht und dass er auch unter dem Rechtfertigungsdruck steht. Und da kommen wir eben zu der Frage, wie erklärt er Dinge? Und da würde ich sagen, das ist ihm nicht gut gelungen, in den vergangenen Wochen zu erklären, warum er das nicht will.
Sein Argument ist ja immer, er macht nichts, was die USA nicht machen. Was ist da dran? Also wie eng ist die Abstimmung?
Die Abstimmung ist sehr eng. Joe Biden ist für ihn ganz, ganz zentral. Und es ist auch richtig. Also was er sagt, entspricht den Tatsachen. Joe Biden hat ein, zwei Monate, glaube ich, nach Beginn des russischen Angriffskrieges einen Artikel in der New York Times veröffentlicht, in dem er mal so aufgelistet hat, was tun wir, um die Ukraine zu unterstützen? Und da hat er ein paar rote Linien gezogen. Und eine rote Linie war eben, wir gehen da nicht mit eigenen Truppen rein. Eine andere rote Linie war, das steht in diesem New York Times Artikel, wir werden die Ukraine nicht ausstatten mit Waffen, mit denen die Ukraine in der Lage wäre, russisches Territorium anzugreifen. Uns geht es darum, dass die Ukraine ihr Territorium befreien kann. Das ist problematisch, weil also völkerrechtlich die Ukraine jedes Recht hätte, auch russisches Territorium zu treffen. Die Ukraine ist das angegriffene Land. Aber das verpflichtet natürlich die Länder, die die Ukraine mit Waffen unterstützen, nicht dazu, dem auch so zuzustimmen. Das heißt, Olaf Scholz ist hier auf einer Linie mit Joe Biden. Und darin hat sich bisher nichts geändert, jedenfalls.
Vielen Dank, Daniel Brössler, für diese genauen und interessanten Einblicke in Regierungshandeln. Es geht um das Buch Ein deutscher Kanzler, Olaf Scholz, der Krieg und die Angst, gerade im Propylen Verlag erschienen. Vielen Dank.
Vielen Dank.